Ich lese aus Matthäus 20, Vers 1 bis 16. Denn mit dem Reich, das der Himmel regiert, ist es wie mit einem Gutsherrn, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Dinar und schickte sie in seinen Weinberg. Als er gegen 9 Uhr noch einmal auf den Marktplatz ging, sah er dort noch andere arbeitslos herumstehen. Ihr könnt in meinen Weinberg arbeiten, sagt er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Da gingen sie an die Arbeit. Genauso machte er es um die Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags. Als er gegen 5 Uhr das letzte Mal hinausging, fand er immer noch einige herumstehen. Warum tut ihr den ganzen Tag nichts? Fragte er sie. Weil uns niemand eingestellt hat, gaben sie zur Antwort. Ihr könnt auch noch in meinem Weinberg arbeiten, sagt der Gutsherr. Am Abend sagte er dann zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind, und hör bei den Ersten auf. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, bekamen je einen Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr erhalten. Aber auch sie bekamen je einen Denar. Da murrten sie und beschwerten sich beim Gutsherrn. Diese da, die zuletzt gekommen sind, sagten sie, die haben nur eine Stunde gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag über geschuftet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsherr zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.
Herr, gib mir die richtigen Worte und gib mir den richtigen Ton. Worte, die deutlich für jeden von dir reden. Du hast genug davon. Amen. Das war doch mal ein schöner Einstieg, oder? Frisches Lied. Ja, wenn ich mal sonntags wieder dran bin mit Predigen, dann weiß ich in der Regel schon einige Wochen im Voraus, dass ich dran bin. Was allerdings nicht bedeutet, dass ich auch die komplette Zeit dazu nutze, um mich vorzubereiten. Aber was mich dann doch schon interessiert, ist, welcher Predigttext ist eigentlich dran? Was schlägt die Losung vor? Also habe ich das Losungsbuch aufgeschlagen und habe mir Sonntag, den 12. Februar, mal angeguckt, mit der Textstelle, hinter der dieses kleine Pr in Klammern steht. Okay, habe ich gedacht, Lukas, ein Evangelist, ist schon mal gut, besser als ein komplizierter Brief oder gar die Offenbarung. Aber als ich dann den Text aufgeschlagen habe, habe ich gedacht, ach du Schreck, ich nehme lieber einen anderen. Da ich aber die Auffassung vertrete, dass das Leben kein Wunschkonzert ist und ich irgendwie auch keine Eingebung hatte, was vielleicht eher dran wäre, habe ich mich dann an den Text gewagt. Wenn auch der Text nach menschlichem Ermessen schon etwas heikel, ja, und auch irgendwie ein bisschen ungerecht klingt. Aber wir lesen ihn erst einmal. Zwar steht der Text in Lukas 17, da sind die Verse 7 bis 10. Wenn einer von euch einen Sklaven hat und dieser vom Pflügen oder Schafhüte zurückkommt, wird er ihm vielleicht sagen, komm gleich zum Essen? Vielmehr wird er zu ihm sagen, mach das Abendessen fertig, binde dir die Schürze um und bediene mich am Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du auch essen und trinken. Und bedankt er sich vielleicht bei dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat, so soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, was euch aufgetragen war, dann sagt, wir sind Sklaven, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Tja, was denkt ihr nun? Schon der Einstieg in den Text schürt Emotionen. Jesus spricht zu seinen Jüngern. Sie waren Menschen wie du und ich. Sie waren Menschen, die Jesus nachfolgten, die ganz normale Berufe hatten. Und es ist davon auszugehen, dass sie sicher im ersten Moment die gleichen Gedankengänge hatten, wie wir beim Lesen des Textes. Er lädt zum Perspektivwechsel ein. Stellt euch vor, ihr besitzt einen Sklaven, der für euch arbeitet. Sklaven, das ist doch menschenunwürdig. Das war selbst für Luther scheinbar schon eine Nummer zu hart. Er übersetzte nämlich Dulus als Knecht. was aber wörtlich übersetzt tatsächlich Sklave heißt. Und von Luther sind wir doch schon einiges Derbes gewöhnt. So ein Text wird uns nun aufgetischt. Zu wem also redet hier Jesus? Ja, in erster Linie zu seinen Jüngern, zu Menschen, die Jesus kannten, die ihm nachfolgten und vieles von ihm gelernt, ja auch viel über ihn gelernt haben. Sie kannten seine Rhetorik, sie konnten die Worte von Jesus auch sicher einordnen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie Jesus auch gefragt haben und Jesus noch das ein oder andere dazu erklärt hat. Warum Lukas uns nur den Haupttext aufgeschrieben hat und uns damit erst einmal alleine lässt, das wissen wir nicht. Aber ist das so? Lässt uns Lukas wirklich mit dem Text hier alleine? Nein, die Bibel lädt immer wieder dazu ein, in ihr zu forschen. Texte berühren und erwecken Emotionen. Ja, sie lassen uns sogar wütend werden. Wie vielleicht auch dieser Text. Wir sind aber dann gut beraten, wenn wir uns dann nicht verschließen. Wir sind gut beraten, wenn wir dann nicht den Text an die Seite legen und uns einen Text zuwenden, der eingängiger ist. Ein Text, der unsere Gefühle direkt einbalsamiert oder vielleicht direkt in eine gute Stimmung bringt. Grundsätzlich wissen wir doch, dass alles in allem Gott, ja Jesus, immer das Beste für uns wünscht. Er will, dass es uns gut geht, nicht nur nach unserem Tod, sondern auch hier schon auf der Erde. Müssen wir uns dann von einem derartigen Text abschrecken lassen? Ich sage nein. Jesus spricht also in erster Linie und direkt zu seinen Jüngern. Das sind Menschen, die ihr Leben direkt Jesus gewidmet haben und ihm nachfolgen. Okay, das sind wir doch auch. Auch wir wollen Jesus nachfolgen und wollen von ihm lernen und wollen uns einsetzen, um die Sache Jesu weiterzutreiben und an seinem Reich mitzubauen. Der Text wendet sich also auch an uns und ist in erster Linie kein missionarischer Text. In der modernen Theologie verfestigt sich immer mehr das Bild, dass Gott ein väterlich liebender Gott ist, dass er ein Freund ist, der uns zur Seite steht oder ein liebender Chef, der uns für alles dankt, was wir tun und ein bisschen auf uns aufpasst und das ein oder andere Mal vielleicht auch ein Auge zudrückt. Oder er wird gar nicht mehr als Person angesehen, sondern als irgendeine positive Energieform, die irgendwo im Raume schwebt und nicht wirklich definierbar ist. Autoritäten haben in unserer modernen Welt keinen Platz. Klare Linie, klare Regeln, allenfalls im Straßenverkehr, naja, manchmal, oder in der Buchhaltung. Einiges aus diesem Verständnis ist sicher richtig. Aber wir wissen auch, dass unser Gott vielseitig ist. Die Bibel zeigt uns oft auch einen autoritären Gott und das schon seit einer Ewigkeit. Heute wird uns die Autorität vor Augen geführt. Dies als eine Seite unseres Gottes. Warum vergleicht Jesus seinen Nachfolger mit Sklaven? Sklaven waren zur Zeit der Jünger noch gang und gäbe. Also führt Jesus hier kein weltfremdes Beispiel an, wie wir das meinen. Aber wir, sollen wir Sklaven unseres Herrn sein? Auf der anderen Seite frage ich, kann der Mensch frei sein? Wenn Jesus seine Arbeiter als Sklaven bezeichnet, als seine Leibeigenen, wären sie frei, wenn sie nicht Jesus nachfolgen würden? Martin Luther hat es einmal veranschaulicht. Er vertrat die These, dass ein Mensch immer von jemandem geritten wird, entweder vom Teufel oder von Gott. Demnach gibt es keinen freien Zustand. Also sind wir entweder ein Sklave der Sünde, so wie es in Johannes 8, Vers 34 steht. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Und wir wissen, dass hier Knecht, also Doulos, als Sklave gemeint ist. Oder wir sind ein Knecht des Herrn Jesus. Okay, es gibt die Entscheidung, wessen Knecht möchte der Mensch sein. Aber ein Knecht ist er definitiv. Sind denn Menschen, die Jesus nicht als ihren Herrn annehmen, wirklich Sklaven der Sünde? Gibt es nicht genügend Menschen, die Gutes tun, aber nicht an Jesus glauben? Ja, die gibt es. Und es wäre in dieser Welt weitaus schlimmer, wenn es diese nicht gäbe. Dennoch sind auch sie Sklaven. Wo fängt die Sklaverei bereits an? Häufig werde ich mit folgenden Sätzen konfrontiert. Man lebt nur einmal. Das Leben ist zu kurz, um ernst zu sein. Der Sinn des Lebens ist, Spaß zu haben. Und du hast ein Recht darauf, glücklich zu sein. Das Leben ist kurz. Setzen uns diese Thesen nicht enorm unter Druck? Müssen wir nicht alle unsere Energie nur dazu einsetzen, damit wir Spaß haben? Damit es uns äußerlich gut geht? Macht es dann zum Beispiel Spaß, uns um kranke Menschen zu kümmern und sie zu pflegen? Vergeuden wir da nicht Zeit, die wir lieber für Spaß verwenden könnten? Führen diese Thesen nicht zu einem enormen Egoismus? Sind dann nicht alle unsere Taten dafür da, damit unser Ansehen steigt, damit wir ein gutes Gefühl bekommen, auch wenn diese Taten humanitär gut sind? Aber befremdet uns dieses Wissen jetzt noch, wenn von der Sklaverei der Sünde die Rede ist? Wer kann dann noch behaupten, davon frei zu sein? Wem ist es eigentlich wirklich egal, was andere von ihm denken? Okay, dem einen mehr, dem anderen weniger. Eine Sklaverei. Wer isst nicht gern manchmal zu viel, auch wenn es dem Körper gerade nicht gut tut? Eine Sklaverei. Wer trinkt nicht mal etwas zu viel Alkohol, obwohl es gerade für den Körper mal nicht so gut ist? Vielleicht auch eine Sklaverei. Wer kauft nicht gerne mal das ein oder andere Teil, obwohl es gar nicht notwendig wäre? Eine Sklaverei. Irgendwie sind wir am Ende doch alle Sklaven unserer Bedürfnisse. Ja, um es wirklich einmal krass auszudrücken, Sklaven der Sünde und des Teufels. So, was bedeutet es, wenn wir Knechte, Sklaven des Herrn Jesu sind? Erst einmal werden wir nicht mehr vom Teufel geritten. Und das ist doch schon mal eine coole Vorstellung, oder? Führt uns noch der Teufel in Richtung Verderben, so reißt Jesus die Zügel um, eine Kehrtwende, und es geht in Richtung des Lebens. Was jetzt mit uns passiert, ist so vielseitig, dass es mit einem Satz gar nicht zu beschreiben ist. Jesus spricht in Matthäus 11 in den Versen 29 und 30 davon, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen. Ein Joch ist quasi eine Anhängerkupplung der Antike. Es liegt auf der Schulter des Ochsen, der eine Last zieht, oder auf der Schulter eines Pferdes. Ohne dieses Joch wäre es nicht möglich, dass ein Lasttier seine Arbeit verrichten kann. Wenn Jesus sagt, dass wir sein Joch auf uns nehmen sollen, dann bedeutet es gleichzeitig, dass kein Platz für ein anderes Joch vorhanden ist. Und er verknüpft damit auch, dass sein Joch sanft ist. Habt ihr schon mal so ein Joch gesehen? Ich denke, Heribert könnte uns einiges dazu erzählen. Seine Pferde müssen nämlich ein Joch tragen, wenn er die Kutsche anspannt. Es ist schön gepolstert und macht es dem Lasttier so leicht wie möglich. Und ich weiß, Heribert liebt seine Pferde. Und Gabi übrigens auch. Es ist offensichtlich kein Widerspruch darin, ein Joch aufgelegt zu bekommen und geliebt zu werden. Und Jesus verspricht uns noch mehr. Meine Last ist leicht. Verknüpfen wir diese Gedanken gerade mit dem heutigen Text, so bekommt jeder von uns nur so viel Arbeit aufgetragen, wie er oder wie sie tragen kann. Und das ist doch schon mal beruhigend. Ich hoffe, es wird schon an dieser Stelle deutlich, dass wir uns ein wenig mehr durch den doch erst recht abstoßenden Text hindurchgearbeitet haben. Wir sind Knechte unseres Herrn Jesu Christus. Er hat uns aus der Knechtschaft des Teufels freigekauft. Damit sind wir sein Eigentum. Jesus liebt uns. Er hat uns freigekauft mit seinem Blut. Und das ist das Größte und Teuerste, was er geben konnte. Er tat es für uns. Das, damit wir aus der Sklaverei, damit er uns aus der Sklaverei der Sünde herausholen konnte, aus dem Druck der Orientierungslosigkeit, aus dem, was uns langfristig zerstört, aus der Wertelosigkeit einer Gesellschaft hinein in die Werte, in dem, was gut für uns ist. Das ist eine Ausrichtung auf ein großartiges Ziel. Das versetzt uns in einen Zustand der Freiheit trotz Abhängigkeit. Geht das? Ja, das geht. Weil, lesen wir in Galater 4, Vers 7, du bist also nicht länger ein Sklave, sondern Sohn. Und wenn du Sohn bist, dann hat Gott dich auch zum Erben gemacht. Wir sind also Gottes Kinder und damit Erben. Wir besitzen schon jetzt alles und wir ehren unseren Vater. Das hebt uns auf eine ganz andere Ebene. Wir dienen Gott, wir ehren ihn, weil wir ihn als seine Kinder lieben. Das ist viel mehr als der äußere Zwang, den ein Sklave hat. Ein Sklave dient, weil er muss, weil er gestraft wird, wenn er seinen Herrn nicht dient. Seine Kinder dienen aus Liebe. Aber was wollte Jesus denn seinen Jüngern auf den Weg geben? Und jetzt uns. Nun glaubt ihr, die Jünger waren alle Zeit immer fröhlich und zufrieden? Sie waren täglich in der Nähe von Jesus, an seiner Seite. Es müssten doch eigentlich die glücklichsten Menschen der Welt gewesen sein. Sie wussten, dass sie Erben des Königs sind, dass sie eine goldige Zukunft im Paradies haben. Ganz egal, was sie auf dieser Erde erleben, was sie aufgeladen bekommen, sie wussten, wozu das Ganze. War das wirklich so? Nein, so war es nicht immer. Da saßen 12 junge Männer beisammen und bis auf vielleicht Johannes strotzten sie vor Testosteron, wetteifern untereinander. Das gab es auch bei ihnen. Wenn Jesus einmal nicht in Hörweite war, redeten sie untereinander. Sie verstanden manches nicht, wie Jesus mit den Menschen umgeht, wie Jesus mit ihnen umgeht. Und sie überlegten ganz sicher, wozu das Ganze. Was haben wir davon, dass wir all das auf uns nehmen? Warum das Umherreisen, warum oft Hunger haben, warum sich manches Mal dem Gelächter oder der Gefahr aussetzen? In Markus 10, ab Vers 35, folgende lesen wir davon, dass Jakobus und Johannes den Missmut der anderen Jünger auf sich gezogen haben. Sie wollten nämlich im Paradies direkt an Jesu Seite sitzen. Sie baten Jesus darum, ihnen das Versprechen abzugeben. Und irgendwie klingt das schon nach dem Wunsch einer Belohnung. Wenigstens nach einer besonderen Ehrung. Und weswegen waren die anderen sauer? Weil sie auch vielleicht gern an Jesu Seite sitzen wollten? Oder weil die beiden sich erdreistet haben, so eine Bitte vor Jesus zu bringen? Ja, genau wissen wir es nicht. Ebenso wenig wissen wir, was vorgefallen ist, bevor Jesus die Geschichte, also das Gleichnis unseres heutigen Textes erzählte. Vielleicht haben sie den Gedanken geäußert, was bekommen wir für unseren Einsatz? Oder wann haben wir genug getan? Wann können wir uns zur Ruhe setzen und uns bedienen lassen? Schließlich sind wir doch wer. Jesus hat doch schon genug auf uns abgefärbt. Als Jünger Jesu sind wir wer. Wir haben einen gewissen Status erreicht. Sollen jetzt andere weitermachen? Oder wir machen mal einfach ein Sabbatjahr, ist ja auch gerade so modern. Vielleicht war Jesus traurig darüber, was die Jünger dachten. Jesus war vielleicht etwas angefressen und er bringt es mit klaren Worten wieder und er bringt sie mit klaren Worten einmal wieder in Bodenhaftung. Was glaubt ihr, wer ihr seid? Parallel dazu verweise ich noch einmal auf den eben angesprochenen Text aus Markus 10. Ach komm, ich lese den Text nochmal. Also Markus 10, Vers 35 bis 40. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisset nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, wir können es wohl. Aber Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen, aber zu meiner Rechten und zu meiner Linken steht euch nicht zu, euch zu geben, sondern welchen es bereitet ist. Also selbst die Jünger haben diese Ehre nicht verdient. Nach welchen Regeln die Plätze im Himmel vergeben werden, das entzieht sich unserer Kenntnis. Aber die Begebenheit führt uns einen Dämpfer vor Augen, den die Jünger hier bekommen. Und wir kennen hier die Vorgeschichte. Danach kommt der Teil übrigens mit dem Missmut der Jünger untereinander. Ja, und wie schon erwähnt, die Vorgeschichte zu unserem heutigen Text, die kennen wir nicht. Aber er könnte in einer ähnlichen Situation hineingesagt worden sein. Jesus macht hier deutlich, dass es bei der Arbeit in seinem Reich, in seinem Weinberg, so wie er es selbst ausdrückte, dass bei der Arbeit es nicht um Lohn geht. Der Lohn ist doch schon längst bezahlt. Und so wie wir es aus der Lesung gehört haben, ist der Lohn auch nicht leistungsabhängig, sondern für jeden gleich. Die Höhe des Lohns richtet sich nicht nach dem Einsatz. Und ja, ich habe mich schon mal gefragt, was habe ich eigentlich davon? Am Ende dachte ich, wenn du hier auf der Erde kein Danke bekommst, dann wird es der Vater im Himmel danken. Ups, völlig falsch. Wir erarbeiten uns hier kein Dankeschön oder eine gute Stellung im Himmelreich oder Wohlstand hier auf dieser Erde. Wir geben einfach nur das, was unserem Herrn zusteht, und Feierabend gibt es auch nicht. Paulus hat es in seinen Briefen so ausgedrückt. 1. Korinther 9, Vers 16. Denn dass ich das Evangelium predige, darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predige. Und in Römer 1, Vers 1. Paulus, ein Sklave von Jesus Christus, zum Apostel berufen und dazu bestimmt, Gottes gute Botschaft bekannt zu machen. Ja, das klingt schon hammermäßig. Das klingt nach Unterdrückung und Sklaverei. Nein, warum nicht? Nach Matthäus 25, das ist die Begebenheit mit den anvertrauten Zentnern, soll jeder mit den Gaben arbeiten, die er bekommen hat. Unser Vater wird von uns nicht mehr verlangen, als er uns gegeben hat. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Ihr erinnert euch? Aber ich frage euch, wie soll Gottes Reich gebaut werden, wenn alle nur auf Lohn aus sind? Wie soll Gottes Reich gebaut werden, wenn Gaben, die wir bekommen haben, brach liegen oder zu unseren eigenen egoistischen Zwecken eingesetzt werden? Den Lohn, den haben wir schon lange bekommen, dass Jesus uns freigekauft hat aus der Sklaverei der Sünde. Und nun wird deutlich, warum es Freiheit bedeutet, ein Knecht des Herrn Jesus zu sein. Von mir wird doch nur verlangt, was ich tragen und schaffen kann. Ich bin doch nicht mehr primär dadurch getrieben, möglichst viel zu erleben, den Sinn des Lebens in Geld zu oder in mehr Schuften zu sehen und mehr, als ich eigentlich tragen kann. Jesus verlangt von uns keine Arbeit bis zum Burnout. Die Sünde vielleicht schon. Jesus will nicht, dass wir uns fühlen wie Sklaven. Schließlich sind wir doch auch oder ganz besonders seine geliebten Erben des Königs, seine geliebten Erben des größten Königs. Aber er will, dass wir unsere Einstellung zur Arbeit überdenken, dass wir den Motor, die Intention zum Dienst überdenken, vielleicht auch ermutigen, mit anzupacken, auch wenn es nicht einmal ein Ehrenamt, sondern eine Gemeinnützigkeit ist. Es geht also darum, dass wir Jesus geben, was ihm zusteht, dass wir es gerne tun, dass wir es nicht tun, um Jesus zu dienen, ihn groß machen und nicht dorthin schielen, was es uns irgendwann mal bringen könnte. Es geht darum, dass wir keinen Dank erwarten. Und dennoch dürfen wir dankbar für Menschen sein, die ihre Gaben für Jesus einsetzen. Wir dürfen uns darüber freuen, wenn sie uns zum Segen geworden sind. Und wir dürfen diesen Menschen es auch zeigen. Und ich meine, es ist ein guter Brauch geworden, auch öffentlich mal in der Gemeinde Menschen zu danken und nicht erst dann, wenn jemand seinen Dienst aufgibt oder die Gemeinde verlässt. Auch klatschen dürfen wir, wenn der Chor gut gesungen hat oder ein Gedicht besonders berührt hat. Und wenn wir nicht den Menschen ehren wollen, dann wenigstens Gott, dass er die Menschen mit diesen guten Gaben ausgestattet hat. Und ich kann es nur noch einmal betonen, in vielen Stellen der Bibel wird es deutlich, dass unser Vater im Himmel uns nicht wie Sklaven behandelt. Ganz im Gegenteil. Er hat uns mit einem freien Willen ausgestattet und wir können entscheiden, welchem Herrn wir dienen. Er ist der liebende Vater. Ist es nicht so, dass wir innerhalb einer Liebesbeziehung nicht die Belohnung im Vordergrund sehen, wenn wir etwas tun? Nicht anders ist es im Dienst an unseren Herrn Jesus Christus. Amen.